Sie spitzen auch zu, haben kürzlich öffentlich gesagt, das Bürgergeld ist ein Verbrechen an unseren Kindern.
Man merkt, wie unzufrieden die Leute sind. Politik taucht zu wichtigen Themen ab, hat man das Gefühl. Und dann wird viel alimentiert. Auch Bürgergeld ist auch so ein Thema. Man versucht immer, irgendwo Geld hinzustecken, anstatt den Menschen mal zuzuhören, was sie eigentlich brauchen, was sie wollen.
Die Schulbildung ist ein Skandal. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, unabhängig vom Einkommen, von allen sozialen Gerechtigkeitsthemen ist, solange die Kinder nach wie vor nach ihrer Herkunft in ihre zukünftige Bildungskarriere kommen, die Realität, ist kein Thema der sozialen Gerechtigkeit so wichtig wie dieses, weil das bestimmt
die Biografie. Das hört man seit Jahrzehnten, es ist nie irgendwie was passiert.
Und da das Ländersache ist, ist die CDU genauso verantwortlich wie alle anderen Parteien.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Ich darf Sie wieder herzlich willkommen heißen zum 13. Podcast Einfach mal machen. Vielen Dank, dass so viele einschalten. Damit hat keiner gerechnet, dass es so erfolgreich ist, aber es ist nicht wegen mir erfolgreich, sondern wegen unserer Gäste. Heute haben wir zwei sehr meinungsstarke Profis. Die bleiben stehen, sind widerstandsfähig und völlig shitstormbefreit. Der eine heißt Michel Friedmann. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Der andere heißt Bernd Sigelko.
Guten Tag.
Ein Pastor. Ein Pastor in St. Pauli geboren. Fußballfan?
Ja.
Ja, und klappt das dieses Jahr? Nein.
Der HSV. Wir sind einmal aufgestiegen, haben die Bayern besiegt und dann war alles gut.
Gut. Und dann gab es doch diese T-Shirts, Bayern-Besieger, wie ist das noch?
Weltpokalsieger-Besieger.
So war es, genau. Sie sind Vater von 6 Kindern, Sie sind Kaufmann, Theologe und Pastor. Vor 30 Jahren haben Sie die Arche Berlin gegründet, mittlerweile bundesweit unterwegs. 7000 Kinder kommen täglich zu Ihnen. Da reden wir gleich mal drüber. Sie sind Autor eines neuen Buches, Das Verbrechen an unseren Kindern, warum junge Menschen scheitern und was wir dagegen tun müssen. Sie spitzen auch zu, haben kürzlich öffentlich gesagt, das Bürgergeld ist ein Verbrechen an unseren Kindern. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Michel Friedmann, das ist total interessant. Also so viel Platz ist gar nicht hier bei mir auf dem Zettel. Publizist, Talkmaster, Jurist, Philosoph, ehemaliger Politiker, Honorarprofessor für Immobilien- und Medienrecht. Was können Sie eigentlich nicht?
Das meiste kann ich nicht. Und ich wäre ja so stolz, wenn das ein DIN A4-Blatt wäre. Aber ich bin neugierig, ich bin immer auf dem Weg und vor allen Dingen lerne ich gerne, ich studiere gerne. Und so gesehen habe ich noch mal so eine Chance. Vielleicht mache ich auch noch mal wieder ein neues Studium.
Was?
Wahrscheinlich Literatur- oder Theaterwissenschaften. Am liebsten würde ich Psychologie machen, aber noch mehr über den Menschen erfahren kann ja auch zur Depression führen. Dann wäre ich mein eigener Patient. Aber ernsthaft gesagt, nein, ich bin einfach neugierig. Ich stelle gerne Fragen. Ich finde das Fragezeichen viel spannender als das Ausrufezeichen. Mhm. Vielleicht bin ich deswegen auch nie der geeignete Parteifunktionär geworden.
Vielleicht auch gut so, dass man sie jetzt anderweitig hat und sie Debatten in Deutschland anfachen, wie zum Beispiel.
Was eigentlich die Aufgabe der Politik wäre.
Genau. Aber heute stehe ich ja nicht im Mittelpunkt. Aber Sie haben recht, es ist Aufgabe der Politik. Da kommen wir auch gleich noch zu, wo die Politik versagt. Sie haben ein neues Buch geschrieben, Judenhass, Bestseller, direkt auf Platz 3 der Spiegel-Bestseller-Liste. Und Sie setzen sich genau in diesem Buch mit dem Versagen der Politik auseinander und der Ignoranz der Gesellschaft. Sie haben ein Zitat gegeben, die Weimarer Republik ist daran gescheitert, dass sie die Mitte der Gesellschaft nicht schützen konnte. Wir müssen gegen den Hass aufstehen. Das heißt, sie ziehen Parallelen und warnen an der Bahnsteigkante vor sich den Anfängen. Also herzlich willkommen Ihnen beiden.
Herzlichen Dank.
Ich muss grob anfangen, egal wo du unterwegs bist, du hast das Gefühl, die Gesellschaft ist zerrüttet, gespalten, aufgewühlt, egal welches Thema. Es gibt immer Gruppen, man schließt sich einer Gruppe an, hat Partikularinteressen, die Gruppen gehen aufeinander nicht zu, sondern los. Irgendwie habe ich das Gefühl, diesen gesellschaftlichen Kern, den es immer gab, so ein Wertekonsens, der ist uns abhandengekommen. Ist das zu stark zugespitzt oder?
Ich glaube nicht. Wir haben ja gestern bei RTL Direkt hat ja der Bundespräsident sich auch den Fragen der Bevölkerung so ein bisschen gestellt. Und da wurde ja ganz deutlich, dass die Bevölkerung sagt, uns fehlt Sicherheit, uns fehlt Führung, Und das merkt man überall, wo man hinkommt. Und das nicht nur bei armen Menschen, mit denen ich jetzt überwiegend zu tun habe, sondern auch in meinem Freundeskreis. Man merkt, wie unzufrieden die Leute sind. Politik taucht zu wichtigen Themen ab, hat man das Gefühl. Und dann wird viel alimentiert. Auch Bürgergeld ist auch so ein Thema. Man versucht immer, irgendwo Geld hinzustecken, anstatt den Menschen mal zuzuhören, was sie eigentlich brauchen, was sie wollen. Sie haben eben gesagt, sie arbeiten gern mit Fragezeichen. Ich arbeite gern mit Doppelpunkt, weil es geht ja weiter. Es muss ja weitergehen. Man braucht Lösungen. Man braucht nicht nur Kritiker. Ich glaube, es ist auch das große Problem, dass viele Leute heute aufstehen und sagen, ich bin dagegen, aber sie haben keine Lösungsansätze. Und das ist so ein bisschen das Problem. Auch gerade bei Ihrem Thema. Wir entdecken ja nicht erst seit dem 7. Oktober wieder Antisemitismus in unserem Land, sondern wir warnen schon seit vielen Jahren davor, dass viele Hassprediger über TikTok-Kanäle unsere Jugendlichen beeinflussen. Und das sind alles so gesellschaftliche Themen, die auch dazu führen, dass Menschen unzufrieden sind. Aber wir haben auch seit vielen Jahren eine fehlende Moral. Wir sind auch, wir haben auch unseren Wertekontext häufig verloren. Die CDU hat immer so einen Leitsatz, das Du in der CDU ist wichtig. Und dann habe ich in einem Kommentar drunter geschrieben, vergiss bitte das C nicht, weil da kommen unsere Werte her.
Ja, das heißt, Sie würden schon maßgeblich der Politik auch eine Teilschuld geben im Grundsatz an der Stimmung in Deutschland?
An der jetzigen Situation ganz bestimmt. Natürlich hat Politik auch nur die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu verändern. Gesellschaft muss sich natürlich mitentwickeln und wir haben bestimmte Entwicklungen, die sind einfach schlecht. Das kann Politik jetzt auch nicht verändern. Ja. Auf der anderen Seite kann aber Politik Rahmenbedingungen geben. Und ich glaube, wenn man immer nur zu den wichtigen Themen abtaucht, ruhig ist oder sich immer wieder widerspricht, die Ampel macht gerade einen großen Fehler, indem sie eben sich zusammensetzt, miteinander diskutiert, Entscheidungen auf den Weg bringt und anschließend ist jemand dagegen und dann sagt irgendeine Partei, nee, so haben wir es nicht gemeint, vielleicht sind wir doch dagegen. Und wir brauchen Leitlinien, wir brauchen eine Führung irgendwie und das fehlt den Menschen.
Also ich würde gerne eine Wechselwirkung diskutieren. Seit über 20 Jahren haben sowohl Bürger als auch Bürgerinnen, wir reden jetzt nicht von den Armen und den Ärmsten, auch Eliten, intellektuelle Eliten, wirtschaftliche Eliten, politische Eliten, aber die Mehrheit in dieser Gesellschaft sich so in eine Art Schlaraffenland zurückgezogen und haben sich sehr privatisiert, haben sich sehr entpolitisiert, haben sich außerordentlich materialisiert. Sie sprechen von Werten. Da ging es in den letzten 20 Jahren auch bei der jüngeren Generation. Was machst du gerade? Wie verdienst du? Work-Balance ist nichts ganz Neues. Also die Gemütlichkeit war angesagt und die Naivität, dass das Leben so sein könnte. Ausgeklammert hat man schon seit langem die vielen Probleme, die ja nicht jetzt entstanden sind. 2014 war bereits die Krim ein großes Problem. Da hat die CDU mit der SPD versagt. Man hätte damals schon ganz anders darauf reagieren können. Aber die Gemütlichkeit sollte eigentlich von keinem gestört werden. Die Politik hat sich dem angepasst. Nur, wenn man 20 Jahre ausklammert, wo strukturelle Probleme eine Rolle spielen, dann ist man 20 Jahre später sehr hinter der Zeit, weil im 21. Jahrhundert die Zeit schneller läuft und die Konkurrenz schneller wächst. Das hat auch die neue Bundesregierung nicht erfasst, obwohl sie die Probleme gar nicht mehr wegschieben konnte. Ob es die CDU tatsächlich verinnerlicht hat, da würde ich immer noch mein beliebtes Fragezeichen dranhängen, weil wenn ich mir anhöre, wie die CDU agiert, wie sie repräsentiert, wie sie aber auch Themen, die vielleicht noch ganz offen sein müssen, weil wir sie debattieren müssen, nicht in eine Debatte hineinbringt, wo man merkt, hey, da tut sich was. Zum Beispiel die ganze Frage der Digitalisierung, die Frage der geostrategischen Politik. Es gibt überhaupt keine. Die geostrategische Politik ist seit mindestens 40 Jahren kein Thema mehr. Und nach der Auflösung der Sowjetunion dachte man ja, spielt alles keine Rolle. Demokratie, um es mal in den vier Silben zu bringen. Wer verhandelt eigentlich, was heute Demokratie ist? Ich habe doch keine Angst vor der AfD und ihren Wählern und Wählerinnen. Wenn die Demokraten mit den gleichen leuchtenden Augen für ihre Demokratie werben würden, bin ich sicher, sind wir immer noch die Mehrheit.
Ja. Ist das ein typisch deutsches Problem?
Oder nein, das ist ein Problem der liberalen Demokratie.
Wir sehen das in Holland, in Frankreich.
Das ist ein Problem der liberalen Demokratien, die ja alle in diese Wohlstandsspirale hineingekommen sind.
Es ist Politik hat mitgemacht.
Natürlich.
Und hat das noch befeuert.
Aber ja.
Und dadurch
eine zufriedene Gesellschaft beruhigt Politik und strengt sie weniger an als eine aufgewühlte, eine Debattengesellschaft, denn da musst du dich stellen. Die Aufgabe der Politik ist aber auch im Grundgesetz formuliert, die politische Bildung durchzuführen, die Konflikte zu zeigen, die Unterschiede zu zeigen. Da war viel Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und diese Freude ist auf Kosten der Zukunft gelaufen.
Was müsste man jetzt ändern, um wirklich einen Paradigmenwechsel, einen Kurswechsel, das tut ja auch weh. Du wirst ja als Politik nicht wiedergewählt, wenn du diesen Kurswechsel einleitest und sagst, ey, Eigenverantwortung, Geostrategie.
Herr Lindemann, die Situation ist viel ernster, als wir besprechen. Es geht gar nicht darum, wer wie was wiedergewählt wird. Es geht darum, dass die zwei, drei Säulen dieser Gesellschaft in Gefahr sind. Erstens die Demokratie. Und das müssen wir sehr ernst besprechen. Die AfD ist mittlerweile eine Strukturpartei, die fast alle Parteien in ihren Umfragen und tatsächlichen Ergebnissen weit hinter sich lässt, außer der CDU. Auch das kann sich aber ändern. Und das zweite Problem ist, dass die Demokratie-Leidenschaft, was ist überhaupt Demokratie, auf dem niedrigsten Stand ist, der je die Bundesrepublik erfasst hat. Das zweite Problem ist Geostrategie. Ich meine, es gibt überhaupt keine. Wir haben keine Bundeswehr, wir haben keine Außenpolitik, wir haben keine Entwicklungshilfepolitik, wir haben keine Wirtschaftspolitik. All das zusammen ist Geopolitik. Und das dritte, um was es letztendlich geht, und das ist etwas, was uns verbindet, ist die Jugend. Die Schulbildung ist ein Skandal. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, unabhängig vom Einkommen, von allen sozialen Gerechtigkeitsthemen ist, solange die Kinder nach wie vor nach ihrer Herkunft in ihre zukünftige Bildungskarriere kommen, die Realität, ist kein Thema der sozialen Gerechtigkeit so wichtig wie dieses, weil das bestimmt
die Biografie. Das hört man seit Jahrzehnten. Es ist nie irgendwie was passiert.
Und da das Ländersache ist, ist die CDU genauso verantwortlich wie alle anderen Parteien.
Absolut. Das hört man ja seit Jahrzehnten, dieses mit der Chancengleichheit und vieles mehr. Sie haben, nein, also, dass wir Chancengleichheit haben wollen, dass jeder das Versprechen.
Genau. Aber es ist da eben nur ein Versprechen oder ein Versprecher. Weil, ich meine, es ist ja nicht so, dass man da erst seit gestern drüber redet. Sie haben völlig recht. Die Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft, gerade was das Thema Jugend betrifft, und das ziehen wir auch schon seit 20 Jahren mit, und die sind ja, die Jugendlichen von damals sind ja mittlerweile auch schon erwachsen geworden und haben jetzt selber schon wieder Kinder in die Welt gesetzt, unter Umständen, wenn sie es sich leisten können oder wenn sie es vielleicht sich nicht leisten können. Und wir haben das große Problem, wir sprechen viel über Fachkräftemangel, wir bilden unsere Kinder nicht genug aus, wir haben ein Schulsystem, das ist so marode, seit der Gründung der Bundesrepublik ist es noch nie so schlecht gewesen wie jetzt. Wir haben immer mehr Kinder, die nicht mehr mitkommen, und nicht nur dank Corona, vorher wussten wir schon, dass Kinder abgehängt sind. Jetzt sind sie noch viel weiter abgehängt. Und ich habe in dieser Woche mit einem Journalisten gesprochen, der wohnt in einem Brennpunktbezirk von Berlin. Ich will gar nicht sagen, welchen. Und er hat sein Kind einschulen wollen. Und in dieser Schule sind 90% Kinder mit Migrationshintergrund. Und er hat gesagt, das will ich nicht. Also bringe ich mein Kind auf die Privatschule. Das kann ich mir leisten. Und da geht eben das, was Sie eben auch sagen. Es geht einigen Menschen gut. 10% der Bevölkerung haben 50% des Gesamtkapitals in Deutschland. Und das ist auch erschreckend. Und auf der einen Seite haben die Leute sich ausgeruht in ihrer Gemütlichkeit. Auf der anderen Seite haben wir zugelassen, dass Menschen 4 Generationen brauchen in Deutschland, um aus der Armut rauszukommen. Und wir haben jetzt, glaube ich, die 4. oder 5. Generation schon von Menschen, die Sozialhilfe vererben. Und die sind auch natürlich unzufrieden. Die kommen gar nicht mehr in den Arbeitsmarkt, weil wir jetzt auch durch Bürgergeld keine Sanktionen mehr haben oder wenige Sanktionen haben, weil wir Arbeit nicht attraktiv machen, weil der Unterschied zwischen Bürgergeld und Mindestlohn, der ist so gering, dass man es gar nicht machen muss.
Spüren Sie das auch bei Ihnen in der Arche Berlin? Oder ist es mehr eine emotionale Verarmung, wenn da 7000 Kinder am Tag kommen, oder eine finanzielle?
Nehmen wir mal das Beispiel von Marzahn-Hellersdorf. Ja. Das ist der Bezirk in Deutschland, der die meisten Menschen hat, die zusätzlich zu ihrer Arbeit soziale Leistung beantragen müssen. Ja. Das heißt, die müssen alimentiert werden. Die müssen zum Jobcenter rennen nach ihrer Arbeit und müssen da nach Hilfe fragen.
Und die Kinder kommen zu Ihnen häufig?
Aber anstatt die Firmen zu subventionieren, dass man zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die eben nur mal 30 Stunden arbeiten kann, eben auch 40 Stunden bezahlt, damit sie auch von ihrer Arbeit leben kann, dann ist sie nicht mehr die Bittstellerin am Jobcenter. Und das macht etwas mit den Kindern. Wenn wir unsere Kinder fragen, was sie werden wollen, dann sagen sie Popstar, Arche-Mitarbeiter, Bürgergeldbezieher. Und im Grunde werden sie wieder Bürgergeldbezieher, weil diese drei Personen sind ihre Vorbilder. Und wo haben sie denn noch Vorbilder? Wenn die Mutter zu Hause bleiben muss, weil sie keinen Arbeitsplatz bekommt, dann werden die Kinder ihre Mutter auch als Vorbild nehmen und nicht das Ziel haben, irgendwann arbeiten zu gehen.
Aber da würde ich gerne wieder was mit der Bildung einführen. Wenn all das, was Sie beschreiben, trotzdem durch ein offensives Bildungssystem, das von der Kita an beginnt,
das ist meine Rede,
diese Kinder mitnimmt, dann würden sie in ihrem Bildungsstandard deutlich höher einen Abschluss finden, dann würden sie wieder deutlich qualifiziertere Ausbildungen haben, auch Lehrlingsausbildung.
Das ist der Schlüssel.
Und dann hätten sie auf jeden Fall wieder mehr als das Bürgergeld. Das heißt, diese drei Vorbilder könnten ein viertes haben. Das wiederum würde auch der Demokratie helfen, weil diese Menschen würden sagen, wow, die Verantwortung des Staates mir gegenüber, als ich ein Kind war, ist erfüllt worden. Ja. Ich will, dass das so
bleibt. Friedmann, Sie sind Bundeskanzler und haben die absolute Mehrheit. Wie würden Sie die Bildungsreform angehen?
Und das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde mehr Lehrer und Lehrerinnen investieren.
Die müssen wir natürlich auch haben.
Ja, aber die werden wir ja bekommen. Gut. Ist auch da wieder eine Frage der Attraktivität des Berufes. Und das hat wiederum mit den Umständen...
Die Attraktivität erhöhen.
Aber
weiter.
Dazu muss man noch sagen, attraktiv kann ein Beruf nicht sein, wenn die Gebäude, in denen ich arbeite, wo Kinder auf die Toilette gehen, ihre Eltern nicht mal auf diese Toilette gingen.
Das heißt,
es muss eine Attraktivität der Infrastruktur geben. Es muss eine Attraktivität der Flexibilität übrigens auch des Unterrichts geben und es muss kleinere Einheiten geben. Und dort, wo Sonderunterricht stattfinden muss, übrigens auch für Hochbegabte, nicht nur für welche, die Hilfe brauchen, diese Flexibilitäten eingeführt. Ich würde das Maximale, das ich an Finanzen hätte, wenn ich Bundeskanzler wäre, wobei wir wissen, es ist Ländersache, aber ich würde alles in die nächste Generation stecken. Das ist die höchste Priorisierung und Glaubwürdigkeit, von der ich glaube, dass man Menschen damit, die Eltern, die Onkeln, die Tanten, die Großeltern, man hat ja dann eine große Gruppe von Menschen, die das beobachten. Zum ersten Mal mein Kind, mein Enkelkind. Ich glaube, damit kann man schon mal
jetzt sagen gewinnen. Sie so lapidar, ich weiß, das ist Ländersache, aber
ich
müsste Bildung,
lapidar, ich
müsste
muss
Bildung nicht eine nationale Aufgabe sein?
Ich glaube, dringend. Es muss eine es sein. Muss. Ich habe selbst zwei Kinder. Die Unterschiede der Bundesländer sind tragisch. Grundvoll. Nicht in der Qualität des Unterrichts, sondern in der Unterschiedlichkeit dann doch der Bewertung und all dieser Dinge. Ja, ich glaube, dass Bildung mittlerweile Bundessache sein muss. Umso mehr, ich komme aus Frankreich, da ist es immer eine zentrale Aufgabe, dass die Kinder ein Curriculum haben müssen mit viel Flexibilität, wo alle, egal in welchem Bundesland sie leben, auch umziehen können und
vergleichbare Standards haben.
Genau.
Und wir müssen davon wegkommen, dass wir Gesetze machen, um armen Kindern zu helfen. Eigentlich müssen alle Kinder gleich behandelt werden, weil sonst hat man sowieso dieses Stigma. Und wenn wir über Kindergrundsicherung reden und alimentieren Familien, ich meine, das ist ja sowieso ein Witz, da stellt sich eine Familienministerin hin und sagt, ja, kostet jetzt eine Kindergrundsicherung 2 Milliarden oder 12 Milliarden, das weiß ich nicht. Am Ende kommen 2,5 Milliarden raus, 400 Millionen gehen allein in die Entbürokratisierung, was ja schon völliger Quatsch ist. Und dann spricht sie von 5,6 Millionen Familien, die Anspruch auf dieses Geld haben. Dann bleiben am Ende des Monats 30 Euro pro Monat und Familie übrig. Das ist doch ein Witz. Mhm. Anstatt dieses Geld, was Sie auch richtig sagen, ins Bildungssystem zu setzen, in die frühkindliche Erziehung, dann die Kinder stark zu machen und was... Neben diesen maroden Schulgebäuden fehlt, sind Ansprechpartner für unsere Kinder. Ich hatte mit der damaligen Senatorin der SPD hier in Berlin für Schule gesprochen und sie sagte, naja, wir haben ja Schulsozialarbeiter. Dann habe ich ihr gesagt, wir haben Brennpunktschulen, da sind 1000 Schüler, da gibt es 2 Schulsozialarbeiter. Da sagte sie als Antwort, ja, nicht jedes Kind braucht jeden Tag einen Schulsozialarbeiter. Das ist auch vollkommener Quatsch. Was unsere Kinder brauchen, und das merken wir in der Arche, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, stellen die Kinder eine Frage, die ist erschreckend. Wie lange bleibst du?
Ja.
Und das ist überall. Die nachhaltigen Mitarbeiter sind nicht mehr da. In der Grundschule wird der Lehrer ausgewechselt in der Hälfte der Zeit, also nach der dritten Klasse. Und ich frage mich immer, warum? Ja, Kindern muss zugehört werden. Und wenn wir alles mal ein bisschen verschieben, wenn wir sagen, okay, wir statten unser Bildungssystem richtig aus. Bildung ist nicht abhängig vom Einkommen der Eltern. Und nicht nur 5% der Kinder, die in Armut leben, können aufs Gymnasium gehen. Und 1 Million der Kinder, die heute in Armut leben, schaffen es niemals heraus, hat die UNICEF gerade ermittelt. Und das ist ein handgemachtes Problem. Also das Geld nicht in die Familien geben, sondern sie entlasten, indem das Geld beim Kind ankommt. Und ich hatte ja schon auch oft vorgeschlagen, dass man dann, wenn über Kindergrundsicherung spricht, dass man eine Bezahl-App hat, eine Chancen-App, die auf dem Handy der Kinder ist, sodass sie dann ihren Nachhilfeunterricht bezahlen können außerhalb der Schule. Und das wird dann eben vom Jobcenter abgebucht und nicht von der Familie.
Ich würde gerne einen Schritt weitergehen. Es geht gar nicht um das Entweder-Oder für mich. Für mich geht es erst einmal darum, dass wir Schule, Ausbildung, was für mich ein Lebensgrundrecht ist, so gestalten, dass die Kinder stolz auf ihre Schulgebäude sind. Meine Kinder sehen dann und sagen, guck mal, das ist meine Schule. Dass die Kinder stolz darauf sind, wie viele Menschen ihnen helfen. Nachhilfeunterricht? Wieso Nachhilfeunterricht? In der Schule muss der stattfinden.
Ja, genau.
Die soziale Gerechtigkeit findet nur statt, wenn die Nachhilfeunterrichte, die einzelne Kinder brauchen, auch in der Sprache, immer innerhalb des Systems sind. Sonst haben sie sofort eine Zweiklassen-Kinderwelt. Ja. Die einen können sich's leisten, die anderen können sich's nicht leisten. Und die, die sich's nicht leisten können, fallen wieder durch, obwohl sie vielleicht weitaus geeigneter wären als die, die mit viel Geld und Nachhilfe durch diese Klasse ein Jahr nach dem anderen geschoben werden. Wir reden nur darüber. Ich muss es vielleicht so sagen. Ich war Schulsprecher vor 50 Jahren. Ich bin jetzt 67. All das, was wir drei diskutieren, diskutiere ich vor 50 Jahren. Und das ist der Skandal. Ja. Wir haben nichts daraus gelernt.
Und das beste Beispiel ist die Rötli-Schule hier in Berlin. Alle schauen drauf und sagen, wie katastrophal ist es in dieser Schule. Der Staat nimmt Geld in die Hand, verändert diese Schule. Mittlerweile haben die Hunderte, Tausende von Besuchern, was aus dieser Schule geworden ist. Also man kann auch etwas verändern, wenn man will.
Um es deutlich zu machen, aber es ist in unserem Interesse, weil ich will das jetzt nicht nur auf diese Ebene der Moral und der Ethik. Wir als Bundesrepublik Deutschland haben ein Interesse und sind darauf angewiesen, die höchst und bestqualifiziertesten der jeweiligen Begabung der Kinder zu erzielen. Wir brauchen das für den Arbeitsmarkt, wir brauchen das aber auch für den Debattenraum, wir brauchen das für Steuern, wir brauchen in allen Bereichen junge Menschen, die, wenn sie aus dem Bildungssystem rausgehen, mindestens zwei Kategorien besser ausgebildet sind, als sie es momentan sind, jeweils nach ihren Begabungen. Das ist nicht mein Problem. Genau. Aber es ist viel Unterkomplexes, was nicht rausgeholt wird.
Und mein Problem ist, ich bin jetzt in der Politik. Das, was Sie sagen, höre ich seit 10, 20 Jahren. Sie sagen seit 50 Jahren. Ja, jetzt nehmen wir mal den heutigen Tag. Ja, ich hatte eben ein Interview bei den Kollegen bei NTV. Da wirst du erstmal konfrontiert mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz. Welche Abschreibung wie sein muss. Dann steht heute in einer großen Boulevardzeitung ganz fett, Steuerklassen werden zusammengelegt oder geändert. Dann geht's tagelang über Legalisierung von Drogen, ob wie viel Pflanzen angebaut werden können oder nicht. Dieses Land ist jeden Tag in der Tagespolitik unterwegs. Und Herr Friedmann, Sie sind selber Journalist. Aber Sie haben es ja auch jahrelang gemacht. Wie kriegen wir
aber
denn?
Aber die Themen setzen aber, Sie doch. Die Themen ja, setzen ja, nicht die Öffentlichkeit.
Ja, deswegen reden doch. Wir jetzt Sie auch darüber. Sind,
also ganz ehrlich, ich bin ja jemand, der Sie über Jahrzehnte lang interviewt hätte, wenn Sie etwas älter gewesen wären. Entschuldigung, das eine ist in der Tat Ihr Tagesgeschäft. Ja. Aber das andere ist, dass eine Partei, auch wie die CDU, nicht nur ein, zwei Grundsatzthemen nach oben hief, unabhängig des Tages, aber es auch umsetzt.
Genau.
Unser Problem besteht doch nicht darin, dass Journalisten Sie nerven, ob Sie
nein,
denn,
sondern aber ich will nur
Sie
sagen,
haben ja nichts anzubieten.
Völlig richtig, aber ich will
Sie haben rein. Das Thema nicht anzubieten. Und nicht nur Sie, keine Partei hat das, worüber wir reden, außer wenn Wahlkampf ist, anzubieten. Und Sie könnten natürlich in den Bundesländern, wo die CDU regiert,
sagen, wir nehmen das weg und machen das zur nationalen Aufgabe.
Wir machen eine Generalprobe. Wir, die CDU, setzen in einem Bundesland, weil das Bundesland es auch will und die Kollegen es dort wollen und Kolleginnen, wir ziehen das durch. Keine Partei, und deswegen ist das so ein überparteiliches Thema, hat es geschafft, ein Bundesland zu schaffen, wo das, worüber wir reden, wenigstens in die Richtung geht. Und das ist total frustrierend. Ja. Und davon gibt es ja zwei, drei andere Themen. Und weil sie keine Grundsatzthemen erfüllen, über was soll ich sonst noch mit Ihnen reden, außer über die Details klein, klein.
Deshalb machen wir ja gerade ein Grundsatzprogramm. Ich glaube übrigens, bei der Bildung ist der Hauptfehler, dass wir versuchen, alle gleich zu machen. Dass wir nicht jeden nach den einzelnen Stärken fördern, sondern versuchen, alle gleich zu machen. Und dann gehen insgesamt die Standards runter. Nur meine Sache ist, wir reden jetzt hier, ist ja auch gut und schön. Und die Sozialstaatsreform, wir machen und vieles mehr. Mir geht es nur darum, das ist ja, wenn Sie mir sagen, Herr Friedmann, das ist ja eine Beerdigung erster Klasse. Wenn Sie sagen, seit 50 Jahren reden wir darüber und es passiert nichts.
Und die Arche redet seit 30 Jahren.
Aber gucken Sie, was muss jetzt passieren? Also wir versuchen es im Grundsatzprogramm.
Nein, ich glaube nicht, dass Sie es versuchen. Sie wissen, ist das Problem, was die CDU, die SPD, es wissen alle.
Ja.
Und wenn Sie sich heute auf die Fahnen schreiben würden, wir verändern die Bildungspolitik, wir investieren in unsere Kinder, dann werden Sie einen Großteil der Bevölkerung auf Ihrer Seite haben.
Ja,
es gab mal eine Umfrage in der Bevölkerung, dass Menschen gefragt worden sind, würdest du mehr Steuern bezahlen, wenn das Geld beim Kind ankommen würde.
Ja.
Drei Viertel aller Befragten haben gesagt, ja, ich würde dafür mehr Steuern bezahlen. Was meinen Sie, was Ihnen die Wähler in die Türen einlaufen, wenn Sie etwas für die nachfolgende Generation tun? Unsere Geburten gehen immer weiter zurück. Warum? Weil Kinder in Deutschland ein unkalkulierbares Armutsrisiko sind. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, die Kinder stehen vor den Schulen und sagen, ich bin nicht stolz, in die Schule zu gehen. Der Lehrer hat einen Stand in Deutschland, der ist unter aller Sau. Ja, Lehrer, der
Politiker
hat das,
haben einen noch niedrigen der, Stand, aber ich finde, dass all das ganz schlimm ist, alles. Weil die Lehrer und Lehrerinnen zwar einen niedrigen Stand haben, aber einen extrem schweren Job.
Das ist ja keine Frage.
Nur was ich hier nochmal andeuten will, ist ein Stück der Demokratiekrise, ein Stück der auch, wie soll man sagen, Ablehnung von politischen Versprechen ist, hat mit unserem Thema ausschnittsweise auch zu tun. Die Grundlage all dessen, was ich lebe, Sie leben, wir alle drei, ist, wir hoffen, dass in unserem Leben es in 10 Jahren ein bisschen besser geht. Mhm. Und jetzt haben Sie eine Familie gegründet. Wir machen also diese Kinder. Der Ursprung dessen, und gerade in einem Migrationsland, gerade in einem Einwanderungsland, das wir ja sind, hat mittlerweile selbst die CDU verstanden, ist doch die Voraussetzung für viele, ich möchte, ja, dass es meinen Kindern besser geht. Ich komme aus Afghanistan, ich komme aus Syrien, ich komme von wo auch immer, ich komme aus Kasachstan, ich komme aus der Ukraine, ich komme sogar aus New York. Und die Frage ist, wie schaffe ich, dass es meinen Kindern besser geht? Besser geht Bildung und dadurch Einkommen. Wenn wir dieses Versprechen aber nicht in Realität umsetzen, was wir seit Jahren nicht tun, verfestigen sich die Frustrationen.
Herr Friedmann, Sie beschreiben das alles.
Und jetzt fragen Sie, was Sie so machen sollen. Wissen Sie was, machen Sie ein Grundsatzprogramm oder auch nicht? Machen Sie es.
Genau, ja, deswegen heißt der Podcast auch einfach mal machen. Ja. Ist vielleicht auch ein Problem. Jetzt mal ein ganz plattes Beispiel. 2018 im Sommer habe ich gesagt, ich möchte gerne deutschlandweit einen standardisierten Sprachtest für alle 4, 4,5-Jährigen. Egal, ob das Kind aus dem Ausland kommt oder hier geboren ist. Völlig egal. Wer den Sprachtest nicht besteht, kommt in die Vorschule, verpflichtend, ja, um der Sprache mächtig zu sein, die im Unterricht gesprochen wird. Ist eigentlich nichts Unanständiges, finde ich. Nein. Ist eigentlich so anständig, wie aber der Satz, dass nach Sonntag, Montag kommt. Ja. Ich wurde in die rechte Ecke gestellt, es wurde diskutiert. Jetzt haben wir 2024, 6 Jahre sind vergangen. Einige Länder fangen jetzt an, aber insgesamt in Deutschland nicht viel passiert.
Ja, aber fragen Sie ihm doch mal, wie viele deutsche Kinder, die in Generationen deutsche Eltern haben, aber jetzt das Pech haben, Eltern zu haben, wo die Familie zerrüttet ist.
Genau,
und
für die gilt es genauso.
Für die gilt es genauso. Es ist ein sozialpolitisches Thema.
Genau, genau. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht geglückt, das Betreuungssystem und das Versprechen umzusetzen, dass es genug Plätze gibt für die Kinder in den Kindertagesstätten. Deswegen muss man sich nicht wundern, dass die Kinder eben auch nicht fit sind. Und natürlich haben Sie recht, die Bomben in die Vorschule, haben sie die Plätze. Ich meine, wir lassen auch immer mehr Menschen in unser Land, denen wir versprechen, hier ist sicher, hier ist alles gut. Aber
du hast einen Rechtsanspruch auf dies, auf das, auf jenes.
Aber wir haben keinen Wohnraum, wir haben keine Schulplätze, wir haben keine Kitas. Ich erlebe alle in Marzahn-Hellersdorf, in meiner Arche, dass die Nachbarkitas keine Flüchtlingskinder nehmen, weil sie nicht das Geld haben, sich einen Mitarbeiter zu leisten, der den Deutschkurs bezahlt. Deswegen landen sie alle bei uns. Wir bieten jetzt mittlerweile Deutsch als Zweitsprache an, weil auch der Staat nicht in der Lage ist, genug Menschen zu haben, die die Flüchtlinge unterrichten. Und dann haben sie das Problem, dass hat der Flüchtling, der einen Deutschkurs besuchen soll, keinen Kita-Platz, bekommt er diesen Anspruch nicht. Also bekommt er seinen Deutschkurs nicht. Aber das Kind bekommt keinen Kita-Platz, weil es nicht genug Förderung für diese Kinder gibt und nicht mehr genug Geld. Also nimmt man das in die Hand, dann muss man es auch tun. Und ich glaube, da würden Sie gut mit punkten, wenn Sie es umsetzen würden.
Es geht mir gar nicht, ob er punktet. Es geht mir um die Jugendlichen. Ganz ehrlich gesagt, ist das kein Punkte- oder Vorteil für die eine oder andere Partei. Es geht darum, dass wir für die nächsten 20 Jahre, und was wir gerade besprechen, sind immer 18, 20 Jahre, Bildung braucht diese Zeit, dass wir es schaffen, dass mehr Menschen als bisher ein glücklicheres, besseres Leben haben und dieser Staat und diese Gesellschaft und die Ökonomie. Ich sage es noch einmal, wir tun das nicht aus ethischen Gründen nur. Wir tun es, um die Zukunft der Bundesrepublik in den jungen Generationen, von denen wir ja nicht genug haben, dadurch zu kompensieren, dass die, die da sind, überdurchschnittlicher ausgebildet werden. Es ist also im reinen Interesse, dass wir das tun, und obwohl auch dieses rationale Argument ist, tun wir es nicht genug. Aber das ist, Sie haben mich ja gefragt, was wäre eine der großen Fragen? Das ist wirklich die eine große Frage.
Und die andere, alles
große, und die andere große Frage, ich muss es ansprechen, wir haben jetzt Wahlen in Europa, wir haben die 3 Wahlen in Ostdeutschland und wir haben die Bundestagswahl. Ich habe großes Verständnis, Umwelt, wichtigstes Thema. Geopolitik, Krieg und Frieden, wichtigstes Thema. Aber das wichtigste Thema der nächsten Monate, Herr Lindemann, ist die Demokratie. Diese 2 Jahre in Deutschland und nicht nur in Deutschland, verhandeln wir die Stärkung der Demokratie, nicht nur in Deutschland, oder ihr Zerbröseln. Und eins muss man doch sagen, ob Umweltpolitik, ob sozialgerechte Politik, ob Einwanderungspolitik, in der Demokratie werden all diese Felder auf jeden Fall besser behandelt als in einer Diktatur. Daran muss man auch die erinnern, die in ihren Einzelprojekten unterwegs sind. Meine Überschrift, wenn ich heute CDU wäre, aber jede andere Partei ist, die 2 Jahre, das ist der Hauptpunkt meiner Wahlkampfstrategie. Demokratie, um alles, was wir so schon wollen und uns einig sind, überhaupt in den nächsten Jahren durchsetzen zu können. Mhm. Mit der AfD jedenfalls wird Luise Neubauer keine Erfolge haben.
Also ich gebe Ihnen völlig recht. Allerdings sitzen wir hier nicht mit den anderen Parteien zusammen, sondern wir sitzen hier mit der CDU zusammen. Und irgendjemand muss es sich auf die Fahne schreiben. Ich sage das nicht nur Herrn Lindemann, ich würde es genauso Olaf Scholz sagen, genau, und den Grünen und sonst irgendjemand. Aber wir sitzen heute hier und ich glaube, das Thema muss einfach mal deutlicher gemacht werden, als es bis jetzt gemacht wird. Deswegen heißt mein Buch auch Ein Verbrechen an unseren Kindern, das Verbrechen an unseren Kindern, weil es ist ein Verbrechen, wenn keiner etwas unternimmt. Es ist unterlassene Hilfeleistung. Dafür geht man ein Jahr ins Gefängnis. Und ich denke, wenn wir heute hier darüber sprechen, was sich in diesem Land ändern muss. Und ich gebe Ihnen völlig recht, die Demokratie muss gestärkt werden in unserem Land. Aber es muss auch dazu führen, dass unsere Kinder nicht irgendwann in die falsche Richtung laufen. Und das fängt immer damit an, dass man auch ein Interesse an diesen Kindern hat. Kinder gehören in die Mitte der Gesellschaft und das sind sie in Deutschland nicht. Familie war früher mal die Grundfeste, die Säule unserer Gesellschaft.
Kanzelle.
Gerhard Schröder hat mal gesagt, Familie ist da, wo Kinder sind. Was ist denn das für eine Aussage? Ja? Kinder sind nicht die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie sind die Gegenwart unserer Gesellschaft.
Zeigen uns zum Beispiel sehr viele Dinge. Ich war jetzt vor 2 Tagen mit dem Oberbürgermeister in Frankfurt in einer Schule, in der sehr, sehr, sehr multikulturell gelebt wird, in der Oberstufe. Und ich habe ja, weil die Umfragen und die wissenschaftlichen Zahlen sind da, mal dann konkret gefragt, 15-, 18-Jährige, wie viele von euch gucken TikTok? Das waren 3/4. Dann habe ich gefragt, was sind denn sonstige Quellen außer TikTok?
Nichts.
Nichts. Ja, so, genau, und jetzt stellen wir uns auch da wieder in der Demokratiefrage das vor. Ein Teil von denen wird, wenn sie dann Berufe ausüben, wenn sie dann in die Lehre gehen oder studieren, anfangen, auch Sekundarquellen zu kriegen. Aber im Prinzip haben sie auch die Anmutung, dort sind die News. Über was wollen wir in 10 Jahren mit Menschen, die dann 25 oder 30 sind, für eine Debattengrundlage haben und die nächste Generation von 10 bis 15 steht wieder vor der Tür und es werden weitere Propagandatools zugelassen werden? Wo sind wir? Also das ist, wenn Sie mich fangen, eine elementare, grundsätzliche Frage des Demokratischen. Wir werden nicht in der Lage sein, Streitkultur zu entwickeln wie bisher. Und wir haben ja schon gesehen, was Trump mit Fake News hergestellt hat. Wenn wir uns nicht auf die einigen können, auf eine Grundlage von Tatsachen, die Voraussetzung sind, damit wir argumentieren und streiten. Wo ist die Bundesregierung?
Das macht ja
wo ist
die Demokratie Opposition? Aus.
Genau. Wo sind wir auf diesen Fragen? Mhm. Womit beschäftigen wir uns? Also wo investieren wir das auch auf diesen Tools? Das, was wir Informationen nennen, und wir versuchen ja bei Tatsachen und Wissen zu bleiben, dass wir wenigstens präsent sind. Die AfD gibt ein Vermögen aus bei TikTok. Alle demokratischen Parteien, auch die CDU, tun es nicht, weil sie es auch nicht verstehen wollen.
Völlig richtig. Genau die gleiche Zahl habe ich letztens auch gelesen. 80% der 16-Jährigen informieren sich ausschließlich über TikTok.
Handeln.
Ausschließlich.
Aber wo
ausschließlich
ist der Handlungsreaktionsbogen?
Das heißt, Demokratie, Meinungsfreiheit muss ich auch mit umgehen können. Das ist ja zentral für eine Demokratie. Das heißt, ich muss ja auch Verantwortung übernehmen für meine Meinung, muss die andere Meinung mir anhören und vielleicht überlegen, vielleicht hat der andere recht.
Nein,
dieses funktioniert natürlich nicht mehr, wenn ich...
Das Problem beginnt jetzt, wir müssen argumentieren.
Richtig.
Wir haben 2 Meinungen, das ist alles noch harmlos.
Ja.
Aber jetzt müssen wir uns austauschen über die Argumente, die Begründungen. Warum, weshalb, wenn wir aber unsere Argumente teilweise überhaupt nicht übereinstimmen können, weil ich andere als Sie habe. Das eine sind gar keine, sondern Lügen. Und eine Lüge wird kein Argument, sondern bleibt immer eine Lüge.
Jetzt haben Sie mit diesen Kindern viel zu tun, auch in der Praxis, in der Arche mit jungen Menschen. Sie beobachten das auch.
Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel, habe ich jetzt vor kurzem mit einigen muslimischen Jungs gesprochen über die Sachen, die am 7. Oktober stattgefunden haben. Und die sagen mir tatsächlich ins Gesicht, das, was in den Nachrichten läuft, glaube ich nicht. Ich glaube nur das, was ich auf TikTok sehe und höre. Und das ist doch erschreckend, weil da finden wir ja nicht statt. Da findet Politik in der Regel ja auch nicht statt. Ja. Und wir tun uns natürlich auch schwer, uns auf TikTok-Kanälen zu bewegen. Müssen wir viel mehr, als wir es bis jetzt tun. Unsere Welt verändert sich. das muss man sagen, als Internet Einzug gehalten hat in jedem Wohnzimmer, hat sich schon vieles verändert. Jetzt sind die
Welche Rolle spielen die Eltern? Sie haben ja auch mit den Eltern...
Na, die Eltern finden sich auch bei TikTok wieder. Das ist ja nicht mehr ein Medium, wo nur noch mit Kindern sich mit beschäftigen. Die gucken ja nicht mehr ARD, ZDF oder die Nachrichtensender, sondern die lenken sich sozusagen ab. Und gerade in armen Familien ist häufig das Problem, da denkt man nur noch für den Tag. Da versucht man alles aus dem Tag rauszuholen. Da ist man gar nicht zukunftsorientiert.
Und jetzt bringen Sie in dem Zusammenhang auch noch den Satz, ich zitiere, das Bürgergeld ist ein Verbrechen an die Kinder, weil die ja dann weiter so reinleben, ohne selbst die
Verantwortung. Das ist das eine, aber überlegen Sie mal, eine alleinerziehende Mutter, die 30 Mal im Jahr sich irgendwo bewirbt und keine Chance bekommt, bekommt das gleiche Geld wie der Schmarotzer, der keine Lust hat, arbeiten zu gehen. Und da gibt es keine Sanktionen. Das macht doch auch was mit den Menschen. Und die Kinder, das hatte ich am Anfang gesagt, suchen ja auch Vorbilder.
Mit einem Begriff wie Schmarotzer, das sind vielleicht, wenn ich das sagen darf. Ja, das muss das nicht
dürfen
sein.
Sie sagen. Ich habe Menschen, die gucken mir ins Gesicht und sagen, ich bin von Herzen arbeitslos. Da muss man etwas gegen tun. Aber Arbeit muss sich auch lohnen. Und es braucht auch Anreize, arbeiten zu gehen. Wenn ich zu Hause bin und ich habe dann genauso viel, als wenn ich arbeiten gehe, das geht natürlich auch nicht. Und ich glaube, das Problem ist immer diese Alimentierung, immer wieder Geld zu geben, anstatt zu sagen, Arbeit lohnt sich, geh arbeiten und das wird sanktioniert. Mhm. Wie die alleinerziehende Mutter, die eben 30 Stunden arbeiten gehen kann und bekommt doch das Gehalt eines 40 Stunden.
Ja. Und es gibt einen Aspekt, der bei der Argumentation mir wiederum fehlt. Ich arbeite doch nicht nur des Einkommens wegen. Viele Menschen finden auch bei schlechter bezahlten Jobs doch auch eine Erfüllung, weil sie sind in sozialen Kontakten, sie haben Erfolgsmomente. Wir müssen überhaupt wieder das Thema Arbeit viel weiter fassen als nur über die Ökonomie. Weil ich kenne Leute, die verdienen ein Vermögen und sind frustriert, weil sie dann doch im falschen Job sind. Aber ich kenne Menschen, die tatsächlich so bei den 2.000, 3.000 Euro sind und die Augen strahlen. Nur wir reden immer wieder nur über die Ökonomie
als nicht über das
Währung im Arbeiten.
Ich war noch nicht ganz fertig, weil ich glaube, das, was ich bei unseren Eltern beobachte, ist nicht, dass Geld das Problem ist, das fehlt, sondern Perspektive und Würde. Und das vermittle ich eben auch über existenzsichernde Arbeitsplätze, über Arbeit, die auch in letzter Instanz Spaß macht. Natürlich gehe ich auch arbeiten fürs Geld. Das darf man nicht vergessen. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir werden hier alle drei nochmal vielleicht in 5 Jahren sitzen und wir werden uns über die Altersarmut von alleinerziehenden Müttern unterhalten. Wollen wir das?
Das tun wir doch schon heute.
Das wollen wir nicht, deswegen wollen wir eine Sozialstaatsreform machen. Aber ich will hier gar nicht. Aber was ich gerade interessant fand, ich meine, der Mann ist Pastor. Jetzt spitzt er zu, sagt Schmarotzer. Er sagt hier in einem Satz, Bürgergeld ist ein Verbrechen an die Kinder. Ich meine, der ist Pastor. Diese Debatte, dass selbst Sie, beide in der Mitte der Gesellschaft, sagen, Mensch, da überziehen Sie jetzt. Auf der anderen Seite versucht er hier und da zuzuspitzen, damit er die Debatte, sag mal, wegholt von den Rändern in die Mitte der Gesellschaft.
So. Aber Sie haben sich doch gerade beschwert auch über unsere Sprachkultur, über die Überspitzungen, über die Überemotionalisierungen, über die Frage auch, wen kränke ich gerade? Nicht jeder, der Bürgergeld hat.
Das hat er auch nicht gesagt.
Nein, darum will ich das ja ausweisen. Nein, ich will es ausweisen. Ich finde nur, dass der Begriff, seien Sie mir nicht böse, ich will nicht Wortklaubelei machen. Ja. Man kann dasselbe auch sagen, ohne dass man einen Begriff verwendet, der höchst emotional polarisiert und der in Gesprächen, wie wir wissen, und zwar nicht nur bei Rechtsextremen, sondern so am Stammtisch sehr schnell rübergeworfen
wird. Aber was ist die Sprache unserer Zeit? Was ist das, was die
Muss
Leute
ich mich
wollen?
Der Sprache anpassen? Sie haben oder wandle ich wieder Sprache um? Das ist ein Problem, das ich im Bundestag sehe. Ich erkenne plötzlich, dass CDU-Debatten so einen Drive bekommen haben ab und zu, wo ich mir denke, das wäre, bevor die AfD im Bundestag war, das gilt auch für die SPD und die anderen Parteien, man würde so nicht miteinander umgehen. Und wir sind ja auch Vorbilder. Und ich
meine, das merken Sie auch auf dem Fußballplatz.
So, aber ich bestehe darauf, dass man das auch mit wieder einer Korrektur, aber das sind dann die Korrektur reden. Ich will das nur an dem Beispiel aufzeigen.
Sie haben vollkommen recht. Ich bin auch ein Mensch, der sehr wertschätzend ist, aber ich bin wütend.
Das
ich bin sauer.
Das sagen mir die Protestwähler auch.
Genau, ich bin stinksauer, weil das, was in unserem Land gerade passiert, ist handgemacht und es ist nicht gut überlegt gewesen, was dort Politik auch, ich sag's mal neudeutsch, in den Eimer getreten hat.
Aber ich kann doch den, der das dann nimmt, nicht vorwerfen, dass er es nimmt. Warum soll er es nicht nehmen? Es ist
eigentlich verhält er sich rational.
Politisches Angebot. Ja,
eigentlich verhält sich doch so derjenige rational, ja, und sagt, ich nehme das Bürgergeld, wenn,
ja,
ich so
Sie,
einfach...
Sie das, macht ja recht, auch, aber das macht ja auch die Wohlstandsschicht, die jede Steuerprivilegierung, ja, wenn möglich,
richtig,
nimmt.
Aber ich verurteile nicht den Schmarotzer und ich verurteile nicht den Bürgergeld.
Genau, das ist bereits
eine Verurteilung. Ich verurteile die Politik, die sich keine Gedanken macht, meiner Meinung nach, über die Menschen, der dahinter steckt. Und wenn ich eben dieses Beispiel von der Kindergrundsicherung gesagt habe, da muss ich sagen, da sitzen Leute und treffen Entscheidungen über Kinder, von denen sie gar keine Ahnung haben, über Menschen, von denen sie gar keine Ahnung haben. Und das macht sie vielleicht auch zu Schmarotzern, auch wenn dieses Wort jetzt nicht so gut behaftet ist.
Wir nehmen das ja nur als Beispiel.
Also, aber gut, ich möchte natürlich auch richtig polarisieren, damit man gehört wird. Weil 30 Jahre lang weichgespülte Worte haben nicht viel erreicht.
Aber ist auch ein Argument, passiert? Herr Friedmann.
Moment, Gegenargument ist, dass diese Zuspitzung, diese Verwendung von Worten, die kränken.
Haben Sie das nie gemacht?
Natürlich mache ich das, aber dann tut's mir leid. Natürlich läuft mir sowas auch mal raus. Aber ich weiß, dass für mich, ich kann nur für mich reden, dass ein Fehler ist. Ich glaube nicht daran, dass wenn wir jetzt mit so Reizworte und polarisierten Worte in einer so polarisierten Debattenunkultur, in der wir uns gerade befinden, mit einmischen, wir dadurch mehr gehört werden, sondern dass wir uns innerlich verändern. Die Demokratie.
Aber macht es nicht einen Unterschied, wenn Herr Sigelko, der selbst 7000 Kinder jetzt nicht persönlich betreut, aber die zu ihm kommen, der ist ja authentisch ohne Ende. Ja, wenn der Klartext redet, ist es doch was anderes, als wenn es jemand macht, der nichts damit zu tun hat.
Sie sind wütend, ich verstehe das. Ich bin über viele Dinge wütend. Klartext heißt aber noch lange nicht, dass man an diese Grenzung, an die Grenze der Kränkungsbegriffe geht. Mir geht es darum, dass wir was anderes zeigen.
Ja.
Also man kann nicht einerseits kritisieren, dass die Kultur der Debatten, der Monologe, der Reizworte, der Beleidigungen, des sehr starken auch nicht mehr Rücksicht nehmen auf den, mit dem und über den man redet, wächst. Und gleichzeitig, und damit meine ich wirklich nicht Sie, ich bin dankbar, dass wir darüber reden können, gleichzeitig sich dem anpasst, weil man sagt, wenn nicht, kommt man nicht vor. Ich glaube, dass wir eine andere Angebotslinie fahren können, an der sich auch Menschen orientieren. Übrigens auch junge Menschen.
Aber ich glaube, jetzt mache ich mal eine kecke These, ich glaube, dass die Ampel sogar dazu beiträgt. Also ich glaube, wenn wir ein System hätten, wo wir für die da sind, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, vielleicht denen noch mehr geben, aber alle anderen nicht Sozialleistungen nehmen können, sondern arbeiten
aber
müssen,
das ist doch,
hätten wir eine Beruhigung, glaube ich,
aber,
sogar der
aber
Debatte.
Aber das mag ja sein. Aber das ist ja jetzt eine politische Interpretation.
Das stimmt.
Die Frage ist, wie debattieren wir?
Ja.
Und jetzt wir, das sind Eliten, das sind Vorbilder, das sind Multiplikatoren.
Ja.
Und ich kann uns nur raten, jungen Menschen, wir waren ja bei jungen Menschen, wenn wir sie von TikTok wegbringen wollen, wenn wir sie wieder in die Mitte der Debattenkultur zurückholen wollen, ihnen überhaupt zu zeigen, was das ist und wie das ist, weil wir uns anpassen, haben die ja überhaupt keine Alternative. Und meine Erfahrung ist, dass nach so vielen doch sehr aufgewühlten Zeiten, wo Dinge gesagt werden, untereinander, gegeneinander, miteinander, dass es immer mehr Menschen gibt, auch junge, die sich dann auch gerne eine Alternative nach zivilisierter Streitkultur sehen.
Ja.
Und zivilisierte Streitkultur ist eine harte. Jeder, der mit mir streitet und mit dem ich streite, weiß, kein Spaziergang. Aber eine gewisse Formfrage und Sprachfrage ist nicht spießig.
Ich glaube, Herr Sigelko, da hat er einen Punkt.
Ja, Sie haben völlig recht, Herr Friedmann. Aber auf der anderen Seite hat sich natürlich, haben Sie auch recht, Sprache verändert und die Menschen hören auch anders zu. Wir haben doch nun mal einen Bild-Zeitungs-Schlagzeilen.
Aber die Bild-Zeitung war immer da.
Die Bildzeitung war immer da, aber die Leute lesen nicht die positiven Nachrichten zuerst, sondern sie lesen zuerst die negativen Nachrichten.
Weil 14 Mal das Gehirn das
genau,
mehr befeuert.
Deswegen muss ich auch mal schießen können. Ich kann natürlich auch zurückrudern. Das mache ich auch. Gar kein Problem, wer mich kennt, weiß auch, dass ich eher ein verbindender Mensch bin. Aber ich bin auch auf der Straße groß geworden. Und ich weiß natürlich auch, wie mein Klientel redet. So reden sie mit mir, akzeptiere ich und so rede ich mit ihnen. Ich werde keinen Menschen verurteilen, weil er schmarotzt. Ich werde ihm sagen, das ist nicht der richtige Weg. Klar, ich bezeichne dich jetzt, 3-5% der Menschen, die das Bürgergeld ausnutzen, sind für mich Schmarotzer, gar keine Frage. Es gibt kein
Beispiel.
Bitte?
Ich bin dankbar für den Anlass und meine es nicht persönlich.
Ich weiß, ich nehme es auch nicht
persönlich. Allen dreien und vor allen Dingen noch einmal Vorbildern deutlich zu machen, dass man sich dem nicht anpassen muss. Das ist so lächerlich, wie wenn ich plötzlich in der Teenie-Sprache reden würde. Wir sind Erwachsene, wir sind nicht auf TikTok.
Aber werden wir gehört? Werden wir wirklich gehört mit unserer Sprache noch in einer Zeit, die sich unglaublich verändert? Und ich glaube, das, was die Leute brauchen heute, ist auch eine Ansprache, eine direkte Ansprache. Das wollen sie von der Politik. Sie wollen ein authentisches Gegenüber. Deswegen fragen sie in unserem Land nach Führung und nach Sicherheit.
Aber wenn ich authentisch bin, muss ich nicht unbedingt Keywords und ganz ich bestimmte Hotwords mitverwenden. Aber das wird eine auch neue Debatte sein. Denn wenn wir keine Streitkultur, nehme das Wort, wiederherstellen, dann können Sie Demokratie auch in die Tonne werfen.
Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen reden. Wir müssen zum Schluss noch ein bisschen Hoffnung machen. Was macht Ihnen Hoffnung,
All
Herr
das
Friedmann?
Ist Hoffnung.
Genau, das finde ich
auch. Wir drei ringen gerade darum, es besser zu machen. Nur das Problem dieses Gesprächs ist das Problem aller Gespräche. Wir haben es etwas leichter. Sie sind in der Verantwortung, Sie sind im Bundestag, Sie sind Generalsekretär der momentan Partei mit den besten Umfragen. Sie haben sogar eine Chance, eine Regierung bald wiederzustellen. Ihre Partei ist in Landesregierungen. Letztendlich treffe ich Sie in einer oder in vier Wochen wieder und frage Sie, was haben Sie denn aus dem Gespräch gemacht? Und in einem Jahr frage ich Sie, wie sieht's denn aus für die Kinder?
Haben Sie völlig recht und bitte machen Sie es auch, Herr Segelkow.
Ich mach's garantiert.
Was macht Ihnen Hoffnung?
Was mir Hoffnung macht, ist, dass Kinder sich relativ schnell besinnen lassen, wenn es Menschen gibt, die an sie glauben und ihnen das auch zeigen. Und dass wir etwas erreichen können, auch mit Gesetzgebung bei diesen Kindern. Wir brauchen das, sonst laufen die Kinder weiter irgendwo in die falsche Richtung und wir bringen sie nicht dorthin, wo sie sein sollen. Es macht mir Hoffnung, dass 30 Jahre Arche eine Erfolgsgeschichte sind, allerdings auch die Misserfolgsgeschichte der Gesellschaft. Wir haben es mit vielen Kindern geschafft, weil wir in sie investiert haben mit nachhaltigen Menschen, die für sie da waren. Und wenn wir heute ein bisschen was erreicht haben, dass es den Kindern besser geht, durch das, was Sie jetzt übernehmen, dann habe ich auch Hoffnung dafür, dass Sie etwas verändern.
Und vielen Dank. Ihre Verantwortung. Einmal Menschenrechte, Demokratie in den Köpfen der Menschen war, kann sie wahrscheinlich, und so ist die Welt, auch mal wieder verschwinden. Aber sie verschwindet nicht aus den Köpfen. Das heißt, irgendwann wird es vielleicht engagiertere Menschen geben als wir, denn das ist die große Frage. Sind wir engagiert? Haben wir leuchtende Augen für diese Freiheit? Meine Freiheit in meinem Interesse, meine Würde in meinem Interesse und dem der anderen, dann bleibt es, aber es kommt bestimmt immer wieder, weil Menschen, die in Unfreiheit leben, wissen, dass sie dann nicht als Mensch leben können. Sie können eben nicht sein, wie sie sein wollen. Und der Mensch möchte sich, soweit es geht, kennenlernen. Das kann er nur in der Freiheit.
Herr Friedmann, Herr Segelkow, vielen Dank. Ich weiß, dass ich wieder viele Mails bekomme. Und viele werden schreiben, warum habt ihr nicht länger gemacht? Wir haben die Zeit, die wir haben. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Macht es gut, bleibt gesund. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen für diesen Podcast. Und der nächste wird genauso gut. Bis bald. Tschüss.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.